Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Natur ist wichtig für Kinder. Bücher auch, aber Bücher ist halt nicht für jeden. Ja? Also wie gesagt, nicht jeder mag es, aber Natur, da springen die meisten darauf an.
Wie, eine Autorin, die sagt, Bücher sind nicht für alle Kinder etwas? Und stattdessen sollen sie raus in die Natur, statt zu lesen? Das macht total viel Sinn, wenn du dieses Interview gehört hast. Und ja, es wird viel um Bücher und um Schreiben und um Lesen und Geschichten erzählen gehen. Aber erst einmal schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End, ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern dabei, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Das tue ich in Einzelcoachings, in Kursen wie dem Kreis der Väter, startet übrigens nach den Sommerferien, oder Tagesseminaren wie dem Seminar Kinderzentrierte Kommunikation. Mein Ziel ist es, dass du und deine Lieben eine angenehme und entspannte, harmonische Familienzeit verbringen könnt. Dazu bringe ich dir jede Woche im Podcast entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview. Heute habe ich wieder einen Gast im Podcast, Silvia Englert, vielen eher unter dem Pseudonym Katja Brandes bekannt. Sie ist Bestsellerautorin, beziehungsweise ihre Kinder- und Jugendbücher kommen immer wieder auf die Bestsellerlisten. Sie ist zum Beispiel bekannt für die Seawalkers oder Woodwalkers-Reihe, die sich eher an ältere Kinder oder Jugendliche wenden, hat aber auch Kinderbücher geschrieben wie Hier kommt die Hatz. Silvia bzw. Katja hat über 60 Bücher geschrieben und veröffentlicht. Und im Podcast sprechen wir darüber, wie sie angefangen hat, was ihre ersten Bücher waren, wie lange es dauert, so ein Buch zu schreiben und wie ihr Alltag aussieht. Ja, aber auch darum, wie ich denn anfangen könnte, eine Geschichte zu erzählen oder vielleicht sogar ein Buch zu schreiben, wenn mir das unter den Nägeln brennt, wenn das vielleicht ein Traum von mir ist. Genau. Und wie man Kinder vielleicht auch für Bücher interessieren kann. Mir gefällt dabei, dass sie den Druck rausnimmt an der Stelle, dieses Kinder für Bücher begeistern zu müssen. Nein, sondern sie macht da Angebote und so wie ich sie verstanden habe, hat sie ein großes Verständnis, wenn das nicht klappt vielleicht oder wenn auch Kinder gar keinen Zugang zu Büchern finden. Ja, das nimmt, glaube ich, auch den Druck auf Seiten der Eltern heraus, solche Botschaften. Aber jetzt Vorhang auf.
Hallo Silvia, willkommen im Podcast.
Ja, grüß dich.
Schön, dass du da bist. Möchtest du dich mal kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was du tust?
Ja, okay. Also mein richtiger Name ist Silvia Englert und unter dem Namen habe ich zum Beispiel als Journalistin gearbeitet und studiert und so weiter. Ja, und dann hieß es, meine ersten Romane erscheinen. Ich habe schon immer geschrieben seit meiner Kindheit. Und wer will ich denn jetzt sein? Und da habe ich mir überlegt, ich heiße jetzt Katja Brandes und seither habe ich schon über 60 Bücher veröffentlicht, die meisten unter Katja Brandes und sind jetzt netterweise auf der Bestsellerliste schon seit ein paar Jahren. Und so, dass mich unter dem Namen deutlich mehr Leute kennen als unter meinem richtigen Namen.
Ja, du schreibst Kinderbücher und Jugendbücher vor allem, ne?
Genau, hauptsächlich, genau.
Ja. Manchmal schreibst du auch den Leuten, erklärst den Leuten auch, wie man ein Buch schreibt, habe ich gesehen.
Ja, das mache ich aber jetzt nur noch ganz, ganz selten. Also ich habe jetzt keine Fernstudenten mehr. Ich veranstalte noch so 2 Workshops im Jahr, aber ich mache ganz wenig Coachings. Also Coachings mache ich gar keine mehr und nur noch 2 Workshops im Jahr.
Ja, du hast auch ein Buch geschrieben, glaube ich, oder? Wie man.
Ja, das stimmt. Also ich habe, als ich noch etwas mehr Zeit hatte, habe ich so ein paar Ratgeber geschrieben für andere Autoren. Zum Beispiel Handbuch für Kinder- und Jugendbuchautoren, dann ein Handbuch für Fantasy-Autoren. Und so lektorieren sie sich selbst und solche Sachen, damit man einfach davon profitieren kann, was ich im Laufe der Jahrzehnte so rausgefunden habe für das Schreiben und gelernt habe im Verlagsbusiness, damit man das einfach auch leichter machen kann und nicht das Gefühl hat, man muss jedes Mal das Rad neu erfinden.
Ja, wird ein bisschen weitergeben, was du selbst.
Ja, genau.
Weg, ja. Ist ja von vielen, glaube ich, so ein Traum. Also als Buchautorin und Buchautor ist gar nicht so einfach, glaube ich.
Ja, ich weiß, du weißt es auch, genau. Also es ist nicht ganz einfach. Also wenn man anfängt, das ist ja wie wenn man Handwerk lernt. Das dauert, wenn man Handwerk lernt, dauert es 3 Jahre. Und ich denke, auf solche Zeitspann muss man sich da auch mindestens einstellen, dann, wenn man sich selbst beibringt, mit Hilfe von Coaches, von Workshops, von Büchern, weil es ist einfach auch eine Kunst und ein Handwerk, das mit dem Schreiben, und ja, es ist ganz viel Übungssache auch leider. Und dann muss man halt auch erstmal schaffen, Fuß zu fassen als Autor in der Verlagslandschaft, auch nicht so einfach.
Ja, du hast es geschafft. Du bist, wie du sagst, ja, deine Bücher stehen regelmäßig auf den Bestsellerlisten.
Ja, aber auch allein den Verlag zu finden ursprünglich hat auch mehrere Jahre gedauert.
Wow, okay.
Und ich schreibe jetzt schon, also mein erster Roman ist rausgekommen 2001. Das heißt, ja, ich schreibe jetzt schon seit 19 Jahren auch, also veröffentliche Romane, ich schreibe sie schon seit ich 11 bin. Und Bestseller habe ich erst seit 2016, so einen richtigen fetten Bestseller. Also auch da musste ich ordentlich warten. Also es ist ja auch toll, dass man überhaupt mal einmal im Leben so eine Chance kriegt.
Ja,
das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Nee, aber das ist ein guter Hinweis nochmal, ne? Wie du sagst, die 3 Jahre, aber das jetzt hört sich eher nach 15 Jahren an. Und
ja, so. Ich habe vielleicht auch ein bisschen länger gebraucht, wer weiß. Also, als ich angefangen habe, gab es auch noch fast keine Ratgeber zum Thema, es gab fast keine Workshops, ich habe nur so mal ein VHS-Seminar gemacht. Gab es da auch gar nicht, ja, wirklich. Also es gab auch keine Bücher, das kam alles erst später aus Amerika rübergeschwappt, weil da ist kreatives Schreiben viel akzeptierter und viel üblicher. Und da wird das auch gelehrt und viel besser gelernt als hier. Also von daher, das gab es alles noch nicht in meiner Zeit, sage ich jetzt mal, ja.
Stimmt, wenn du das so sagst. Ich habe, als ich in den 90ern studiert habe und an der Magisterarbeit hing, habe ich auch nach Büchern gesucht, das fürs wissenschaftliche Schreiben.
Und schwierig, glaub, oder?
Es gab, glaube ich, eine, der was hatte zu kreativem Schreiben.
Okay,
ja, das so ist bitter. Werder oder so, ja, genau. Und im Amerikanischen gab es natürlich ganz viel, ne? So, oder?
Ja, das stimmt, genau.
Und
jetzt ist die Ausbildung hier auch in Deutschland deutlich besser geworden. Also wenn man sich wirklich schlau machen will, kann man das machen.
Ja. Kann man das auch studieren jetzt mittlerweile?
Man kann das auch studieren an 2, 3 Unis und am Literaturinstitut Leipzig. Das ist aber nur ganz, ganz wenigen vorbehalten. Die nehmen nur so, 15 Studenten pro Semester.
Okay.
Und also die Wahrscheinlichkeit, genommen zu werden, ist, sagen wir mal, nicht so furchtbar rasend gut. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man sich selber beibringen muss, ist deutlich höher.
Ja. Was war dein erstes Buch, das du veröffentlicht hast?
Ja, mein allererstes Buch, das ich veröffentlicht habe, war tatsächlich unter Silvia Engler. Das war schon 96. Das war halt ein Ratgeber zum Thema Schuljahr im Ausland, weil ich da gerade bei dem Sachbuchverlag gearbeitet habe und die haben mich darauf angespitzt, magst du nicht mal für uns ein Buch schreiben? Und ich sage dann einfach mal locker, ja, genau. Und dann als nächstes Buch kam dann mein Autorenhandbuch raus. Ja, und erst später ist das mit den Romanen endlich losgegangen dann. Und also von daher habe ich eigentlich mit Sachbuch angefangen. Und mein erster Roman, das war Fantasy und hieß Der Verrat der Feuergilde. Leider heute vergriffen, nur noch als E-Book erhältlich, aber vielleicht kommst du demnächst nochmal neu raus. Wir verhandeln da gerade.
Ah, Der Verrat der Feuergilde.
Ja, genau.
Fantasy ist so ein bisschen auch dein Steckenpferd?
Ja, ich lese und schreibe sehr gerne Fantasy, aber ich habe unterschiedliche Phasen, je nachdem, worauf ich gerade Lust habe. Also zum Beispiel hatte ich einige Jahre lang auch Lust, Near-Future-Thriller zu schreiben, zum Beispiel White Zone oder Ruf der Tiefe oder sowas. Die spielen oft im Jahr 2030, ziemlich spannend und so. Und nach ein paar Jahren merkte ich aber, okay, ich mag jetzt mal wieder Fantasy machen und da braucht man halt auch den passenden Verlag. Das heißt, ich musste dann auch gleich den Verlag mitwechseln, leider.
Okay, ja. Deine Reihe Woodwalkers und jetzt Seawalkers sind ja sehr erfolgreich.
Die sind da klasse, ja. Das stimmt.
Genau.
Das ist ein sehr schönes Gefühl, einfach zu sehen, auch wie es in den Läden liegt und dann wird es halt auch gesehen und entdeckt und die Kinder lieben das total. Das finde ich immer sehr schön.
An wen richten sich die Walker-Reihe da?
Also das ist offiziell, sind das Romane ab 10. Also ich habe aber gemerkt, ich kriege schon Leserbriefe von 8-Jährigen und ich kriege auch Leserbriefe von 15-Jährigen. Also es ist recht breites Spektrum. Und ich schreibe sie halt deutlich schneller getaktet als meine Jugendromane für ältere Leser, wie zum Beispiel Kiona oder sowas. Einfach, es ist immer was los, es ist witzig, es ist spannend und das ist halt etwas, was zum Beispiel auch meinem Sohn sehr gut gefällt. Also ich habe das eigentlich so auf ihn zugeschnitten. Und zum Glück hat sich herausgestellt, das gefällt auch allen anderen. Sehr praktisch.
Wenn es gibt ja, wie gesagt, ich glaube, dass viele Menschen so diese Idee haben, ein Buch zu schreiben oder diesen Wunsch haben, vielleicht gar nicht davon zu leben, aber zumindest das Buch zu schreiben.
Ja, auf jeden Fall.
Das erste Schritt, was würdest du denen empfehlen? Wo fange ich an?
Also, ich habe das früher sehr aus dem Bauch heraus gemacht als Jugendliche und später habe ich gemerkt, das ist eigentlich gar nicht so schlau, wenn man einfach so loslegt, sondern ich habe mir überlegt, es ist vielleicht besser, wenn man sich erst mal überlegt, was will man eigentlich schreiben, dann vielleicht mal so einen Klappentext schreiben in 5 Sätzen, worum geht es in dem Buch und dann wirklich das ausbauen zu einer dreiseitigen Handlungsbeschreibung, damit man einfach weiß, was möchte man eigentlich schreiben und wer sind die Figuren, die darin mitspielen, sich einfach was überlegen. Und dann fällt es mit dem Schreiben natürlich erstmal schwer. Die erste Seite ist natürlich ganz grauenhaft, wenn man da sich reinstürzen muss, aber wenn man wirklich Lust auf diese Geschichte hat, dann soll man bitte irgendwie anfangen und man kann es später immer noch umschreiben. Die erste Seite ist ja nicht in Stein gemeißelt und ich mache das auch immer so. Ich schreibe die erste Seite und dann schreibe ich einfach so weiter, wie ich Lust habe und dann schmeiße ich die erste Seite wieder weg, weil die ist meistens sehr schlecht, ja. Aber das ist ja egal, weil man es ja beliebig oft umschreiben kann. Wenn man mit dem Roman fertig ist, dann geht man halt nochmal in den Anfang und schaut, okay, passt das jetzt noch? Geht das besser? Ja, also, aber wichtig ist erstmal planen und dann unbedingt auch anfangen, also nicht nur davon träumen.
Ja. Wie lange brauchst du, um ein Buch zu schreiben?
Ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel für so einen Wood- oder Seawalkers-Band brauche ich so 3 Monate circa. Wenn ich viel recherchieren muss, geht das natürlich extra. Also zum Beispiel habe ich jetzt eine Recherchereise nochmal geplant mit Tauchen und so, speziell für Seawalkers.
Wow.
Und wenn ich so einen dicken Wälzer wie Kiona schreibe, das sind ungefähr 460 Seiten oder mehr, dann plane ich wirklich auch ein halbes Jahr ein und inklusive Recherche und Planung und so, weil das einfach schon ein sehr dicker Wälzer ist und das dauert einfach.
Hast du
Aber
mal
es erscheint natürlich sehr, sehr schnell, aber ich mache es ja hauptberuflich. Das heißt, ich habe den ganzen Vormittag heute schon geschrieben und habe da, glaube ich, wie viel habe ich geschrieben heute? 8 Buchseiten.
Wow.
Also das geht halt, wenn man sich wirklich nur darauf konzentriert und man weiß, was man schreiben will. Das geht dann schon.
Das heißt dann, du hast eine Schreibroutine, du schreibst vormittags.
Ja, vormittags ist meine beste Zeit, die ist aber bei jedem anders. Man sollte halt möglichst rausfinden, was seine eigene beste Schreibzeit ist. Zum Beispiel, manche Leute können super gut nachts schreiben. Da zähle ich definitiv nicht dazu. Und ich bin halt so ein Frühaufsteher und so ein Morgenmensch. Ich bin am fittesten. Da weiß ich, okay, da kann ich jetzt wirklich reinpowern. Und man muss halt rausfinden, wann man selber am fittesten ist. Und es dann wirklich nutzen und sich keine Termine reinlegen und diese Zeit wirklich auch reservieren dann fürs Schreiben. Das auch wirklich ernst nehmen und dafür sorgen, dass andere das auch ernst nehmen. Was ja auch nicht immer der Fall ist.
Ja, das kann ich mir vorstellen, gerade in der Familie oder so, dass dann sich frei zu halten neben der Arbeit.
Ja, man muss am besten irgendeinen Ort haben, wo man die Tür zumachen kann. Das ist natürlich ein großer Luxus.
Ja.
Notfalls auch mal in die Bibliothek gehen mit dem Laptop oder so, wo man halt ein bisschen Ruhe hat.
Ja. Ja, ein ruhiger Ort und eine feste Zeit. Ich muss gerade an Neil Gaiman denken. Ich habe letztens, den ich so schätze, von dem Interview gehört. Und er sagte, er war eigentlich auch ein Nachtschreiber, so in seinen jungen Jahren.
Ah ja, okay.
Und irgendwann hat er gemerkt, das passt gar nicht mehr. Er muss vormittags schreiben.
Okay, aber seine Romane klingen schon danach, als wäre er ein Nachtmensch. Also ich finde die auch super gut. Also von der Stimmung her so der.
Ja, er meint, das hat natürlich auch was mit dem Alter zu tun, aber das ist auch dieses, wie du sagst, ihm so wichtig, dass man einfach guckt, was passt denn für mich jetzt
Ja,
gerade.
klar. Unbedingt, klar.
Ja.
Genau. Aber ich werde nie eine Nachtschreiberin. Das kann ich schon mal sagen. Genau. Wann schreibst du denn am liebsten?
Ich schreibe morgens.
Auch so ein Morgenschreiber.
Ja. Also das ist das Erste, was ich mache. Also gerade lerne ich morgens, aber das Buch, was jetzt dieses Jahr rauskommt, das habe ich tatsächlich vormittags geschrieben von
Super cool.
8:30 Uhr bis 9:30 Uhr, immer eine Stunde.
Ja, toll. Das zeigt, dass du wirklich entschlossen bist und Disziplin hast. Das ist auch ganz wichtig, dass man regelmäßig schreibt. Von daher hast du schon alles richtig gemacht, glaube ich.
Ja, und das Wichtige, dieses als erstes, ne, so ist wirklich das Erste, was ich mache, wenn ich reinkomme. Ich schreibe kurze Morgenseiten, so Journal, und dann setze ich
Ja.
mich hin und schreibe. Und
Ah,
selbst
sehr
wenn
gut.
das, kann auch sein, dass nichts passiert in der Stunde, ne, groß so, aber.
Ja, man kann ja auch andere Textteile überarbeiten. Das mache ich halt. Ich korrigiere es am Tag vorher und am nächsten Tag steige ich mit der Überarbeitung ein und dann bin ich dann schon in der entsprechenden Stimmung mit dem Text drin. Und dann ist der Faden auch wieder da. Wenn man sehr lange nichts dran macht, dann reißt der Faden und die Geschichte verliert an Kraft und man verliert an Motivation. Das heißt, Regelmäßigkeit ist sehr wichtig. Also von daher mit deinem Ritual ist das eine super Sache.
Ja. Wie mache ich das denn, wenn ich überhaupt keine jetzt denke, oh, Buchschreiben ist mir ein bisschen groß, mir würde es schon reichen, wenn ich meinen Kindern eine Geschichte erzählen kann?
Das ist ein super Anfang. Also so fängt es ja bei vielen an, die Kinder Buch schreiben wollen.
Ja.
Und dann sage ich halt, okay, Schreibt es einfach mal auf und dann solltet ihr es aber auch mal fremden Kindern vorlesen, um zu gucken, ob die das interessiert oder ob die dann irgendwie anfangen, irgendwas anderes zu spielen und wegzulaufen und mit Freunden sich zu streiten oder sowas. Also ob die sich darauf einlassen können, ob die gebannt sind. Und wenn das der Fall ist, dann hat man vielleicht was, was auch veröffentlicht werden könnte.
Ah, okay. Also das ist auch nochmal, finde ich, ein guter Hinweis, dass ich es den fremden Kindern erzähle, weil ich auch überlegte, frage ich jemanden mit meinem Manuskript so, ne, wenn ich jetzt so am Anfang stehe, irgendjemanden, wen frage ich? Das ist ja auch immer diese Gefahr, wenn ich im Freundeskreis.
Ja, die mögen dich halt, ja, das genau. Ist nicht so gut. Die sagen vielleicht dann, oh toll, klasse, dass du es geschafft hast. Und nee, such dir jemand, der viel liest und der sich traut, dich zu kritisieren. Und Kinder sind ja da auch im Grunde sehr ehrlich, wenn sie weil man sieht sofort, ob die mitfiebern, ob die lachen oder sowas, das sieht man ja alles, ja.
Ja, das stimmt, das finde ich gut, mit den fremden Kindern vorlesen, ja super. Und wenn ich vielleicht jetzt denke, oh, ich fühle mich gar nicht so kreativ und ich fände es aber irgendwie schön, meinen Kindern Geschichten zu erzählen, aber ich traue mich nicht oder weiß gar nicht, wo ich anfange, so ne, selbst beim Geschichten erzählen. Hättest du da einen Trick, also keine Ahnung, Ideen, Figuren, Orte, Handlungen, was?
Ja, eben, man braucht halt wirklich nur eins. Man braucht eine Figur, einen Ort und ein Ziel. Ah, okay. Und wenn man die drei Sachen hat, dann kann man sich überlegen, okay, was will die Figur denn? Und dann, was steht ihrem Ziel entgegen? Und dann schon hat man sozusagen die Grundzüge einer Geschichte, kann man mit dem Kind zusammen sozusagen anfangen. Und also jetzt stell dir mal vor, das ist der und der. Und was könnte der zum Beispiel für Eigenschaften haben? Wie sieht der aus? Und dass man zusammen mit dem Kind einfach so ein bisschen überlegt. Und dann, was könnte der wollen? Und wo will der hin? Oder was will er erreichen unbedingt? Und dann fängt man einfach mal an, lässt man ihn mal aufbrechen und so die klassische Heldenreise. Er findet Freunde, Feinde versuchen ihn daran zu hindern, er entdeckt magische Gegenstände, muss Abenteuer bestehen. Also das kann man alles mit dem Kind zusammen auch entwickeln. Da muss man gar nicht selber nur kreativ sein, sondern man ist zusammen kreativ. Macht ja noch viel mehr Spaß.
Oh wow, das ist ja eine Idee. Und glaubst du, es gibt irgendwelche Dinge, die man nicht anschneiden sollte? Ich weiß, es gibt manchmal so Diskussionen, sind Märchen jetzt was für Kinder oder nicht, weil die zu brutal sind und so.
Ja, sagen wir so, es muss ja nicht unbedingt jemand sterben, ja? Also vielleicht auch nicht am Schluss die Hauptfigur. Also es herrscht eine Happy-End-Pflicht im Kinderbuch und die einzelnen Episoden sollten auch so kurz sein, dass man das seinem Kind auch als Gute-Nacht-Geschichte vorlesen kann, ohne dass sie das nächste Kapitel unbedingt hören will, sodass man sich dann die ganze Nacht um die Ohren schlägt. Also so ein bisschen in kleinere Sinneinheiten aufteilen, wenig Tote und ja, Märchen sind wirklich teilweise sehr brutal, die nehmen das dann im Grunde gar nicht so wahr, die achten darauf, ob es gerecht und fair zugeht. Und wenn der Böse bestraft wird, ist das für sie super. Aber ich kann das nicht mehr vorlesen, wenn jemand in glühenden Schuhen tanzen muss und solche Sachen. Ich kann das nicht. Also, geht nicht.
Wie kommst du auf deine Ideen für deine Bücher?
Auch ganz unterschiedlich. Also die Woodwalkers zum Beispiel sind auf einer Reise entstanden. Da war ich im Yellowstone-Nationalpark, ganz viel Landschaft, tolle Tiere. Und da, je mehr Tiere ich beobachtet habe, desto öfter dachte ich halt, okay, wir beobachten die Tiere, aber die beobachten wahrscheinlich auch uns. Und was machen die eigentlich, wenn wir nicht hinschauen? Also und dann dachte ich, okay, vielleicht haben manche von denen ein Geheimnis. Ja, schon kommt man drauf, was könnten ja sein, vielleicht Gestaltwandler und so. Schon fertig war die Buchidee. Also man muss einfach nur offen bleiben für Dinge, die einem einfallen, dann gleich auch notieren, nicht wieder vergessen und sich anregen lassen von allem, was man sieht, hört, erfährt. Also man kann sich überall anregen lassen von allem.
Machst du deine Notizen handschriftlich oder im Handy?
Also nee, Handy nicht. Moment, ich bin da ganz kurz weg. Also. Das ist mein Ideenbuch. Also da schreibe ich wirklich alles rein, was mir so einfällt und auch nachts oder auf Reisen. Und ich kann euch dich mal kurz reingucken lassen. Also da sind jetzt ganz viele handschriftliche Gekritzeleien drin, auch ganz viele Namen und so, die mir irgendwie mal untergekommen sind. Und wenn ich dann tatsächlich mal sage, okay, ich brauche jetzt mal eine Idee und mir fällt gerade nichts ein, dann blätter ich das Buch durch oder wenn ich einen Namen brauche für ein neues Buchprojekt, dann kann ich da reingucken und dann muss ich mir nur noch aussuchen, was für das Projekt passt oder diese Figur. Also das ist so eine Fundgrube, so ein Steinbruch und wenn man sich das, also wenn man das regelmäßig führt, hat man einen ganz wunderbaren Steinbruch für Ideen.
Okay, ein Ideenbuch.
Hast du das auch?
Nee.
Du notierst ja alles übers Handy.
Ich mache viele Sachen im Handy oder in Evernote. Das läuft
ja. Ah ja, okay. Ja klar. Kann man auch machen. Aber offline finde ich schöner. Kann man besser im Urlaub machen und so.
Das stimmt. Aber ich habe, genau, und das ist, weil das sonst überall hing, dann habe ich 1000 Zettel hier und da und Bücher.
Und da ist und das Handy hat man immer dabei, das stimmt, klar.
Dann kann ich ihn auch durchsuchen. So.
Das stimmt, klar.
Aber das hat natürlich ein anderes.
Aber jeder hat seine eigene Methode. Es ist wichtig, dass man die findet, die für einen passt.
Also nicht so, als hätte ich keine Bücher, ne? Also.
Ah, okay, ich sehe schon.
Ja, zum Schreiben. Das ist also für mich auch ganz wichtig, bestimmte Dinge handschriftlich zu machen. Aber
okay. Also meine Handschrift kann eh keiner lesen, deswegen ist das ein super geheimes Ideenbuch, genau. Ja.
Und wie schreibst du dann den Roman am Computer?
Ja, ich finde das klasse, dass man einfach alles korrigieren und ändern kann. Auch dann druckt man es einfach neu aus, weil ich überarbeite es schon sehr oft. Also das ist wichtig, also dass man wirklich erst, wenn man selber zufrieden ist und wenn die Testleser auch zufrieden sind, dass man es dann aus der Hand gibt, weil auf Anhieb eine gute Geschichte, das ist ganz schwierig. Man muss die oft umstellen, ummodeln, umstricken, eindampfen, dran feilen, dran werkeln. Einfach, das ist einfach ein Prozess, ja, wie so eine Statue, die man aus so einem Klotz rausholt. Ja. Das ist einfach Arbeit.
Ist das auch so leicht?
Was?
Das hört sich so leicht an.
Ja, das ist aber so eine Statue aus so einem Block rauszuholen, das ist schon auch ganz konkrete Arbeit. Also es ist schon, also ich bin da schon den ganzen Tag dran, mehr oder weniger. Also morgens schreibe ich und dann Bearbeitung mache ich eher nachmittags oder so. Okay. Und von daher, es ist einfach ein normaler Beruf, sagen wir so.
Und es fällt dir leicht, deine eigenen Sachen zu überarbeiten?
Also ich habe ja ganz viel Hilfe dabei. Also erstens mal meinen Sohn, dem lese ich jedes neue Kapitel vor, wenn es fertig ist. Und dann diskutieren wir das und der macht Vorschläge und ich merke schon, was nicht so gut ankommt. Der sagt mir das auch. Und dann kommen die Testleser, dürfen mir die Meinung sagen. Und dann habe ich noch meinen Lektor, der mir die Meinung sagt. Und ich bin ja froh, wenn ihm mal was gefällt, aber meckert auch ordentlich rum. Und dann mache ich neue Versionen. Und wenn es in Druck geht, dann bin ich relativ sicher, dass es so passt. Also ich gebe es natürlich erst frei, wenn ich sicher bin, dass es mir so gefällt und dass es wahrscheinlich gut ankommt.
Wie ist das mit dem Feedback der Kritik? Wie ist das für dich? Kannst du das gut nehmen?
Ja, es kommt natürlich darauf an, ob derjenige, also es gibt natürlich Leute, die nur meckern. Das ist anstrengend, weil als Autor muss man ja seine Motivation irgendwie hochhalten. Also am liebsten sind mir Testleser, die Positives und Negatives sagen. Wenn sie nur loben, ist es auch überflüssig, ja, weil das kann man, da kann man nichts mit anfangen in dem Sinne von Überarbeitung und so. Also wie gesagt, wenn jemand schafft, das schön rüberzubringen und beides reinzupacken und so, dass ich es annehmen kann und das nicht einfach verreißt oder sowas, dann finde ich das super. Dann lasse ich den nächstes Mal auch Test lesen.
Macht das einen guten Lektor aus?
Ja, der Lektor muss viel Einfühlungsvermögen haben, muss einen Draht zu dem Stoff haben, muss auch diplomatisch sein und muss einfach ein wahnsinniges Gespür für Geschichten, für Sprache haben. Also das ist das Wichtige. Muss zuverlässig sein, sich immer regelmäßig, also wenn man ihn anmailt, muss er auch zurückmailen. Ist nicht selbstverständlich leider. Genau. Also da gibt es viele Dinge, aber also bei meinem Lektor schätze ich besonders halt das Gespür für Geschichten, für Figuren und für Sprache. Also ich arbeite mit dem schon auch viele Jahre zusammen.
Oh wow. Ja. Ich habe letztens ja dein Buch mit der Hatze gelesen, das heißt, jetzt kommt die Hatze?
Ja, genau.
Das ist ja eher ein Kinderbuch und das ist entstanden, hast du geschrieben, auf einer Erfahrung deines Sohnes im Kindergarten?
Ja, also ich habe ganz viele von seinen Erlebnissen verarbeitet. Also man denkt, das ist alles ausgedacht. Nein, also klar gibt es die Hatze nicht wirklich, aber die Erlebnisse des Kindes und sowas und was die so machen, also das ist alles sehr autobiografisch. Und mein Sohn hat die Hatze im Prinzip auch erfunden. Er kam eines Tages zur Tür rein und sagte, Mama, ich bin jetzt eine Hatze. Und ich so, was ist das? Ja. Und ja, und dann war die Buchidee eigentlich schon da, ja.
Wow. Geht in dem Buch jetzt für die es nicht kennen, ich verlinke das auch in den Shownotes, geht es darum, dass plötzlich die Hatze auftaucht bei der Familie.
Genau, man muss vielleicht noch erklären, was eine Hatze ist. Also es ist ein Wesen, halb Katze, halb Hund und es macht halt auch deswegen Juff und sind super intelligent, die Hatzen, und wenn sie gebraucht werden und sie gerufen werden, dann kommen sie und dann bringen sie helfen zwar, aber sie bringen dabei auch ordentlich das Leben durcheinander und sind sehr anspruchsvoll in der Pflege. wenn man das mal so sagen darf. Genau.
Ja. Ja, ich fand das sehr, das war was Besonderes, das Buch, das fand ich. Also, es hat mir nochmal tatsächlich mehr gefallen als die Seawalkers, dass das so eine Abenteuerreihe ist. Ne?
Und
das,
ja, klar.
Das war irgendwie, ist natürlich ein Kinderbuch so, aber es hatte irgendwas, was mich tiefer berührt hat auf eine Weise. Ne?
Okay. Mhm. Ja, es geht ja auch um ernste Themen. Also die Hauptfigur hat ja Probleme einfach im Kindergarten, wird gemobbt und sowas. Und das sind ja ganz ernste Dinge. Aber wenn man sich spielerisch anpackt, dann ist das okay für die Kinder. Und die müssen sich ja auch wiedererkennen. Also Mobbing im Kindergarten passiert einfach. Ja. Und wenn man sich nicht traut, das anzusprechen, dann fehlt dem Buch auch dann die Tiefe. Ja. Wenn es einfach nur eine lustige Geschichte ist, ist das ein bisschen wenig.
Ja, ah, ja, das könnte das sein, ja. Und dass die Hatze nicht so perfekt ist, ne? Das ist ja...
Nee, nee, klar, die ist echt schwierig. Aber also es lohnt sich, sich mit ihr...
und kann.
Ja, sehr viele, ja, das stimmt. Aber das lieben die ja auch. Also wenn die Hatze irgendwie total durchdreht und dann mit so einem Wasserschlauch zur Raison gebracht werden muss, das sind ja Szenen, da leben die voll mit, die Kinder, ja.
Ja. Suchst du die Illustratoren aus mit? Hast du da Mitspracherecht oder macht das der Verlag?
Also der Verlag sucht die aus und ich darf aber sagen, ob mir das gefällt. Da werden erstmal dann Entwürfe gezeichnet und so. Also ich kann mir natürlich die vergangenen Arbeiten der Illustratorin ansehen. Und mit der habe ich halt wirklich schon zweimal zusammengearbeitet. Das heißt, die kenne ich schon recht gut. Wir haben die beiden Warum-Wolf-Bände gemacht. Und sie hat den Warum-Wolf wirklich so niedlich gezeichnet. Und es sind sehr schöne Bücher geworden. Und deswegen war eigentlich klar, wir sind jetzt so ein Erfolgsteam und der Verlag lässt uns auch weiter zusammenarbeiten. Mhm. Während wenn das jetzt nicht so gut funktioniert hätte, dann sucht man einen neuen Illustrator oder sowas. Generell kann man das sich als Anfänger aber nicht aussuchen. Der Verlag sucht das aus. Und da muss man sich auch überraschen lassen. Also ich war nicht mit all meinen Bilderbüchern zum Beispiel zufrieden mit den Illus. Aber da kann man da nichts machen. Aber jetzt bin ich halt bekannt genug, dass ich auch mitreden kann. Das ist ja praktisch.
Ja, das glaube ich, ja. Ich bei den Moodwalkers, mir sind die damals aufgefallen, tatsächlich vom Cover auch. Das war.
Ja, die Cover sind wunderschön. Haben wir sehr viel Glück gehabt. Also ich habe sehr viel Glück gehabt, dass der Verlag Claudia Karls angeheuert hat, eine Illustratorin aus Hamburg, die wirklich sowohl Menschen als auch Tiere super gut kann und einfach diese Atmosphäre rüberbringt. Und es sieht einfach so wunderschön aus, diese Cover. Also sie haben sich ja auch zum Erfolg sehr beigetragen.
Genau, da war, glaube ich, noch irgendwie so ein Glanzeffekt oder irgendwas, so ein Special-Effekt drin.
Mit den Augen. Genau. Ja, die Augen haben eine Glanzlackierung und das heißt, man fühlt sich angeguckt. Genau. Das ist ein bisschen ungewohnt, wenn es so im Regal steht und man wird angeguckt. Aber es hat funktioniert. Also die Kinder nehmen das gern in die Hand und lassen sich schon mal so faszinieren und dann lesen die auch rein. Also erfahrungsgemäß selbst Nichtleser lassen sich dann doch verlocken, mal reinzulesen und wenn sie erstmal gepackt sind, dann sind sie gepackt. Also es klappt ziemlich oft, zum Glück.
Ja, ich habe das vor ein paar Jahren mal verschenkt, also einen der ersten Moodwalkers.
Okay.
Und den hat mir tatsächlich jemand in der Buchhandlung empfohlen. Und eine große Meinung, und da standen die halt da drin und sie sagt, ja, das ist jetzt hier die englische Autorin, ne, so.
Ach, aber wir haben auch einen Deutschen. Total Englisch, ja, genau.
Nee, aber wir haben auch eine Deutsche und dann hat sie deins so gezeigt.
Ach so, ah ja, prima. Mhm. Da manche denken, ich heiße Katja Brandis und
wohne. Ja. Nee, ich glaube, das war schon so, dass sie sagte, ne, das gab so mehrere Sachen und sagte, es viele Sachen, die natürlich aus dem anglo-amerikanischen
Raum
kommen.
Ja, klar.
Hier ist so eins, dass er mitspielen kann und das war vom Cover halt auch so ansprechend einfach. Deswegen.
Ja, klar. Genau. Und hat es dem Kind gefallen, dem du es geschenkt hast?
Das weiß ich gar nicht, aber es ist eine Leseratte, deswegen denke ich schon.
Ach so. Ja, hat wahrscheinlich dann gleich verschlungen. Ja,
genau. Und das ist immer so die Frage, wie Leute dich so oft sieht, hat er das Buch schon, ne? So, und dann,
ah ja, okay. Ja. Alles klar.
Und ich habe dann gedacht, den Namen kennst du doch. Und dann habe ich ihn gegoogelt und dann gedacht,
Der hat sich erinnert, oder? Naja.
Ja. Genau. Wie bist du genau mit dem Pseudonym?
Ja, genau.
War das von Anfang an dann strikt getrennt so?
Weil du jetzt strikt getrennt. Ich habe mich ja jetzt auch mit beiden Namen vorgestellt heute. Also sagen wir so, Katja Brandis ist schon so eine Marke geworden. Wenn man ein Buch von Katja Brandis kauft, weiß man, was man kriegt. Und für Silvia Englert, das schreibe ich auch halt für jüngere Kinder und auch die Sachbücher und so weiter. Also es ist schon finde ich besser, wenn man das trennt, weil sonst, wenn man alles wirklich in einen Topf wirft, das ist dann sehr unübersichtlich, weil ich ja auch schon einiges geschrieben habe und dann blicken die Buchhändler und die Fans gar nicht mehr durch. Und ich denke, so ist Katja Brandt ist einfach eine klare Sache. Und ich habe den Namen schon seit 20 Jahren, von daher höre ich auch, also ich drehe mich auch um, wenn jemand Katja ruft.
Okay.
Ja, ja, also ist auch wirklich mein Name. Also von daher habe ich halt einfach zwei.
Ist so. Oh, wow. Also, bist du auf den Namen gekommen?
Also Katja fand ich einfach gut und Brandes hieß mein ehemaliger Lieblingsautor Marc Brandes. Nachdem dem zu ehren, habe ich mich so benannt. Oh. Er ist leider schon länger tot, aber ich habe mit seiner Witwe auch mal gemailt und ich fand es jetzt keineswegs schlimm, sondern fühlte sich auch geehrt. Also von daher alles gut. Genau.
Ja, schön. Ja. Was liest du selbst so für Bücher?
Ganz, ganz unterschiedlich. Also ich habe jetzt gerade das Buch von Edward Snowden gelesen, über seine Autobiografie. Dann lese ich gerade auch von Science Fiction von den Strugatsky-Brüdern. Dann lese ich mal wieder ein Krimi oder ein Fantasy-Roman. Dann wieder eine Autobiografie, die lese ich besonders gerne. Oder ein Reisebericht, also wirklich alles. Und das ist vielleicht auch ganz gut, weil dadurch bin ich nicht so ein Tunnelblick, weil manche Autoren, die nur ein Genre schreiben, die kriegen wenig Einflüsse von außen und neigen dann dazu, so Klischees weiterzutragen. Und dadurch, dass ich einfach sehr, sehr vieles lese, habe ich, glaube ich, einen etwas weiteren Horizont und das fließt dann auch alles mit ein.
Dein Sohn liest auch gerne.
Ja, schon, besonders im Urlaub. Also jetzt mit der Schule hat er nicht so viel Zeit, aber wenn ich ihm ein spannendes Buch anschleppe oder selbst eins entdecke, dann gibt es da kein Halten mehr. Also zum Beispiel bei Erebus 2 ist er gerade voll drauf abgefahren. Das ist wirklich auch genauso gut wie der erste Band. Das ist selten. Ja.
Weil ich kenne das auch, dass Leute sagen, boah, wir haben alles voll mit Büchern und keine Ahnung, wir lesen vor, aber mein Kind liest nicht.
Ja, das ist auch Persönlichkeitssache. Es gibt einfach Kinder, die haben da keinen Bock drauf. Das ist auch angeboren, ob man dafür der Typ ist oder nicht. Aber wie gesagt, ein paar Nichtleser konnte ich zum Glück schon bekehren.
Ah, okay.
Also manchmal liegt es nur am Lesestoff.
Und ja.
Genau. Man muss gucken, dass es nicht so pädagogisch reindrückt. Also, dass die Kinder selber neugierig werden und nicht so, dass man es ihnen nicht so hinschiebt und ins Gesicht schiebt sozusagen. Also wirklich nicht so viel Druck ausüben, sondern einfach gucken, dass man die neugierig macht und wie auch immer. Genau.
Was wären so Tipps für Nichtleser zum Einsteigen?
Ja, also zum Beispiel, viele haben gesagt, es hat über das Cover funktioniert, dass das Cover sie neugierig gemacht hat, dass sie tatsächlich in der Buchhandlung, wo die Eltern sie anscheinend hingeschleppt haben, dann aufgefallen ist und dass sie dann doch mal Lust hatten, es auszuprobieren.
Yeah.
Und eine Mutter wusste genau, ihr Sohn würde den Tipp nicht annehmen und die hat es einfach rumliegen lassen. Ja. Dann hat es geklappt, der Köder wurde geschnappt, ja. Oder auch, dass Freunde das empfehlen. Also, das ist ganz wichtig. Deswegen finde ich das super, dass in vielen Schulen inzwischen diese Buchreferate sehr häufig gemacht werden. Und wenn man es dreimal empfohlen gekriegt hat von Freunden, dann mag man es vielleicht doch mal ausprobieren.
Ah, okay. Ich habe immer gedacht, das ist doof, wenn man was doppelt vorstellt, aber genau.
Nee, also es sind ja unterschiedliche Bände dann oft, genau. Und bei meinem Sohn, wenn ich den reinbringen wollte in ein Buch, weil allein das Ding hinlegen funktioniert natürlich auch nicht immer, und dann habe ich ihn halt reingelesen, wie ich das genannt habe. Also ich habe erst die ersten Kapitel vorgelesen und wenn es dann spannend wurde, so hier, nimm, du kannst das gerne selber weiterlesen. Also wenn ich das Gefühl hatte, er ist drin, dann konnte ich ihn dann damit allein lassen.
Reinlesen, habe ich auch noch nicht gehört.
Ja, genau.
Spannend. Ja, klasse. Jetzt muss ich mal gerade auf meinen schlauen Zettel gucken.
Kein Problem.
Kann ich nicht mehr lesen.
Hast du auch so eine schreckliche Handschrift wie ich?
Ja, wenn ich zu schnell schreibe, dann weiß ich auch nicht mehr.
Okay.
60 Bücher hast du geschrieben, ne?
Ja, so circa.
Was kommt als nächstes? Darfst du das schon verraten?
Ja, also ich arbeite gerade an Seawalkers 4 und ich bin aber immer zwei Bücher voraus. Also im Juni kommt erstmal Seawalkers 3 und in diesem Herbst schreibe ich dann noch einen dicken Jugendroman. Das ist natürlich noch sehr geheim, was für ein Thema der hat. Und also im April kommt jetzt erstmal auch noch Gepardensommer als Neuauflage bei Arena. Dann kommt im Herbst, im Oktober kommt noch ein Special von den Woodwalkers. Also es kommt eigentlich so immer so Nachschub, damit die Kinder mal was zu lesen haben.
Ja, Das heißt, du musst, wie lange muss ich auf diese Seawalkers-Reihe dann warten? Ein halbes Jahr oder drei Monate?
Ja, die müssen sehr viel Geduld mitbringen. Also sie müssen durchaus ein halbes Jahr auf den nächsten Band warten. Die erscheinen immer im Januar und im Juni, die neuen Bände. Mhm. Aber jetzt haben wir das Special zwischendurch und dann können sie ja noch, ich habe ja massig andere Romane noch geschrieben. Ich meine, die können ja auch da mal reinlesen, das ist ja nicht verboten, genau. Und dann können sie die Zeit einfach mal überbrücken oder sie finden, entdecken sogar was, etwas, was ihnen sehr gut gefällt oder sowas. Wer weiß. Genau.
Ja, ich kann mich erinnern, dass ich im Studium habe ich Rad der Zeit gelesen, eine Fantasy-Reihe.
Ah ja, okay.
Und dann habe ich das, ich habe es auf Englisch gelesen, aber irgendwann musste ich von den Taschenbüchern umsteigen. Die Reihe gab es schon ganz lang.
Auf Bücher. Okay. Also, da muss man immer auf die Fortsetzung warten dann. Das ist natürlich sehr frustrierend. Genau.
Und dann musste ich auf die Fortsetzung warten. Und ich glaube, dann ist der Autor gestorben.
Ah, das ist sehr gemein, ja, das stimmt. Ja. Also das kann ja auch passieren, dass ihm die Lust dran vergeht oder der Verlag entscheidet, die Reihe abzubrechen. Also das passiert durchaus. Und da muss man schon ein bisschen Glück haben, dass man wartet und es kommt auch wirklich was.
Genau. Ja, genau.
Und der Autor ist ja auch nur ein Mensch, ja.
Also Woodwalkers sind ja abgeschlossen. Das heißt, die Seawalkers, kriegt das auch ein Ende dann?
Also Seawalkers wird auch 6 Bände haben und danach gibt es halt noch Specials und wir denken drüber nach, ob wir noch Woodwalkers zweites Jahr noch machen, so eine kleine Staffel, also mit dem etwas älteren Karak und ja, dass die Fans einfach nochmal zurückkehren können und also ich habe schon noch einiges geplant, also es wird sicher noch einiges kommen.
Okay, mein Sohn meinte, jetzt müsste was mit der Luft kommen, ne?
Nach See. Ja, Windwalkers wäre da natürlich dran, ja klar. Habe ich schon im Hinterkopf. Genau. Aber das ist jetzt noch so weit in der Zukunft, dass ich es jetzt noch nicht wirklich jetzt konkret plane. Genau.
Okay. Ja, Silvia, vielen Dank für deine Zeit und für das Interview.
Ja, bitte, gerne. Hat Spaß gemacht.
Genau. Ich möchte dir vor allem aber auch danken für die Bücher, die du in die Welt bringst.
Ach, gerne, gerne. Das ist ja vollkommen mein Vergnügen. Das macht mir immer noch sehr viel Spaß.
Ich glaube, das spürt man auch in den Büchern, ne? Und gute Kinderbücher kann es ja nicht genug geben. Also dafür vielen, vielen Dank.
Ja, klar, gerne.
Ich glaube, unsere Kinder können unterhaltsame Dinge, die sie berühren und bewegen, auch gut gebrauchen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Mhm. Genau.
Danke dafür.
Ja, kein Problem.
Wo kann man sich mit dir vernetzen? Also klar, über deine Bücher.
Ja, klar. Also meine Brandes-Fans sind sehr häufig auf meiner Homepage www.katja-brandes.de zu finden und sehr viele außerdem auf meinem YouTube-Kanal Katja Brandes Autorin, den habe ich vor ein paar Jahren gegründet. Ich habe nicht immer Zeit, furchtbar viele neue Videos einzustellen, aber 10 Stück gibt's schon und ich mache ab und zu mal Neues. Und wenn man wirklich nichts Wichtiges verpassen will, dann kann man sich da anmelden. Und ich bin auch auf Facebook unter Katja Brandes, da kann man mich auch anfreunden sich mit mir. Also von daher gibt es recht viele Möglichkeiten.
Okay, was erzählst du in dem YouTube-Channel?
Also zum Beispiel habe ich da so ein Making-of von Seawalkers mit meiner Recherchereise und so weiter. Dann gibt es zum Beispiel auch Trailer zu neuen Büchern oder es gibt eine Kurzlesung aus einem neuen Buch oder es gibt Antwort auf häufige Fragen. Das gucken zum Glück ziemlich viele, aber da muss ich nicht immer die gleichen Fragen beantworten. Oder einmal stelle ich auch meine Katzen vor, weil so viele gefragt haben, wie heißt denn deine Katzen? Ja, dann habe ich gesagt, okay, mache ich halt mal ein Video und so ist die jetzt auch berühmt. Ja. Also ganz verschiedene Sachen, genau.
Jetzt kommen noch die letzten Fragen, die jeder Gast beantworten darf, wenn er möchte.
Okay.
Wenn du so an deine eigene Kindheit zurückdenkst und da was gefehlt hat, was war das, was du dir vielleicht selbst aneignen musstest?
Ach, was meine Kindheit gefehlt hat, ich hätte furchtbar gerne noch einen Hund gehabt. Also, das klingt jetzt sehr banal, aber ich plane das immer noch. Ich würde mir einen Hund anschaffen. Also ich habe ja 2-3 Katzen, aber also, naja, und solche Kindheitsträume, die kann man sich ja irgendwann nochmal erfüllen. Aber ansonsten hat meine Kindheit wirklich ganz wenig gefehlt. Noch ein bisschen mehr Wasser wäre schön gewesen, weil ich totaler Wassermensch bin. Und also ein bisschen näher am Meer wäre klasse gewesen. Und so muss ich das mir halt auch jetzt erfüllen, dass ich so oft jetzt im Wasser bin wie möglich und sowas. Aber ansonsten habe ich eine sehr schöne Kindheit gehabt.
Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin ihnen dankbar, dass ich diese Liebe, Geborgenheit und Aufmerksamkeit gekriegt habe, die einfach jedes Kind braucht. Dann Also sie haben meinen Berufswunsch jetzt nicht so furchtbar ernst genommen, weil sie dachten, Autorin, das geht ja gar nicht, das geht ja, das kann man nicht werden, dann verhungert man ja und so. Aber sie haben zumindest, also sie sind heute natürlich sehr stolz und ich durfte auf jeden Fall auch machen, was ich beruflich machen wollte. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Man sollte da Kinder nicht zu sehr in irgendeine Schiene drängen. Wow. Also, es gibt ja irgendwas, was man gut kann und das sollte man auch machen dürfen dann. Was auch immer es ist.
Ja, wichtige Botschaft, glaube ich.
Klar, logisch.
Was wären so deine drei wichtigen Botschaften an werdende Eltern, wenn du sagst, okay, das sind die drei Dinge, die sollten werdende Eltern beachten?
Schaut mehr auf euer Kind als in euer Smartphone, würde ich mal sagen, Punkt eins. Dann Punkt zwei, wenn euer Kind euch braucht, seid fürs da. Mhm. Und dritter Punkt, behandelt es so, wie ihr gerne als Kind gerne behandelt worden wärt. Also ich glaube, da kann man nicht mehr so viel falsch machen. Ja. Ah ja, Punkt 4, Natur. lass es mal raus. Natur ist wichtig für Kinder.
Natur ist wichtig, ja.
Bücher auch, aber Bücher ist halt nicht für jeden. Ja. Also wie gesagt, nicht jeder mag es, aber Natur, da springen die meisten darauf an. Ja. Außer die ganz Allergischen.
Silvia, vielen Dank. Ich wollte schon Katja sagen.
Macht nichts, ich werde dauernd mit Katja angesprochen. Schon gut. Genau. Ja, also vielen Dank und ja, sage ich mal Tschüss. Also, ciao.
Was eine gut gelaunte Gesprächspartnerin. Wir haben das Interview vor der Corona-Krise aufgenommen, aber ich habe mit Silvia nochmal gesprochen. Ihr geht es gut. Sie ist gut durch diese Zeit gekommen und hat sie genutzt, um zu schreiben. Die Corona-Krise war allerdings ein Grund dafür, dass ich dieses Interview ein bisschen geschoben habe, weil es so einen Moment gab, wo ich dachte, da braucht ihr was anderes. Und dann habe ich ein paar Interviews geführt und ein paar Folgen extra produziert für diese Zeit. Dieses Gespräch war auch ein bisschen ein Experiment, weil ich ja durchaus aus meinem Schema ausbreche hiermit. Und wenn ich eine Kinderbuchautorin interviewe, könnte man sagen, das ist doch keine Expertin für das Zusammenleben von Eltern und Kindern. Aber wenn jemand es schafft, mit seinen Büchern die Herzen von Kindern und Jugendlichen zu erobern, finde ich, ist das eine ausgewiesene Expertin. Ich habe Lust, mehr von solchen Experten und Expertinnen, die das vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht sind und auf dem zweiten Blick sehr wohl, in den Podcast einzuladen. Und mich würde interessieren, wie du das findest, was du dazu meinst. Schreib mir gerne an info@christopher-end.de oder lass mir einen Kommentar auf meiner Seite, also christopher-end.de. Ja, das würde mich total interessieren. Auf der Seite findest du übrigens auch alle Infos zu den anstehenden Seminaren und Kursen in der zweiten Jahreshälfte. Und da findest du aber auch die Möglichkeit, bei mir ein Coaching direkt zu buchen. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Start in diesem Dienstag. Alles Liebe dir, bis bald.